Es ist innerhalb von dem letzten Jahr mehrfach vorgekommen, dass Menschen hierher gekommen sind, und ich meine nicht am Sonntag, sondern unter der Woche, haben geklingelt und haben mir gesagt, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren möchten, aber sie bräuchten dafür Geld, um Benzin zu kaufen oder eine Zugfahrkarte zu kaufen. Die bräuchten finanzielle Hilfe, um das zu machen. Und ich muss sagen, für mich ist es immer wieder schwierig zu wissen, genau wie man mit solchen Situationen umgehen soll, weil man will auf gar keinen Fall hartherzig werden, aber es macht einen schon stutzig, wenn solche Anfragen in praktisch genau dasselbe Wortlaut innerhalb von wenigen Tagen hintereinander von verschiedenen Leuten kommen und wenn man dann mitkriegt, dass andere Gemeinden ähnliche Situationen Anfragen gehabt haben. Erst recht, wenn man dann mitkriegt, es sind ein paar Mal Situationen gewesen, wo ich leider nicht hier im Haus war, aber Kreise haben stattgefunden. Leute sind gekommen, denen wurde Essen angeboten und die haben die Leute in den Kreisen regelrecht gedrängelt, dass sie ihnen Geld geben sollen. Wie geht man damit um? Wie gesagt, man will nicht hartherzig sein, aber man will auch nicht genutzt, ausgenutzt werden. Und es ist dann häufig ein ziemlicher Zwiespalt. Gerade wenn man einen Text liest, wie wir heute für die Predigt haben. Unser Text ist Matthäus Evangelium Kapitel 25. Und hier redet Jesus über etwas, wovon wir gar nicht gern hören. Er redet von einem ewigen Verdammnis. Er redet davon, dass es eine ewige Strafe gibt. Etwas, was also gerade in unserer Zeit äußerst ungern gehört wird. Aber wenn Jesus davon redet, denke ich, dass wir schon die Ohren spitzen sollen und zuhören sollen. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 25, die Verse 31 und folgendes. Jesus spricht, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffen der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Ja, der Text hat es ganz schön in sich. Werden verschiedenste Fragen hier aufgeworfen. Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer gerettet wird? Wie kann ich wissen, welche Gruppe ich bin? Und gefälligst im Vorfeld. Ne? Kann ich mich vergewissern, indem ich diese Dinge tun, um sicher zu gehen? Und muss es denn überhaupt eine Hölle geben? Nun, ich gebe zu, im Rahmen einer Predigt werde ich diese Fragen nur recht kurz ansprechen können. Es sind viele sehr tiefgreifende Fragen, und wenn ich versuchen sollte, die einigermaßen ausführlich zu bearbeiten, wäret ihr alle spät für die Arbeit in die Schule morgen. Also ich werde es wirklich nur kurz behandeln können. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch solche Texte, die für uns unangenehm sind, auch mal anschauen und nicht aus den Augen verlieren, was für eine Wahrheit Jesus zu uns sagt. Um diesen Text ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir erstmal bedenken, in welchem Zusammenhang er sich befindet. Über die letzten Wochen haben wir mehrfach betrachtet, wie Matthäus uns Jesus als den König darstellt. Nicht nur einfach als irgendein König, sondern der König, wessen Herrschaft niemals aufhören wird. Der König über Zeit und Ewigkeit. Als wir vor ein paar Wochen die Bergpredigt angeschaut haben, habe ich das als seine Regierungserklärung bezeichnet, wo Jesus sagt, wie die Bürger seines Reichs aussehen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Wir haben auch gesehen, dass treue Nachfolger Gottes auch ihre Zweifel haben können. Sogar in Johannes der Täufer hat Jesus fragen lassen, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wie Matthäus weiterhin immer wieder davon spricht, dass Jesus der König ist, kommen wir an dieser Stelle, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung steht. Er weiß das. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und er hat mit seinen Jüngern sehr viel geredet und ihnen viele Ermahnungen gegeben, hat auch viele Gleichnisse erzählt. Diese Geschichten, wo er versucht es den Leuten deutlich zu machen, was für Gott wichtig ist, indem er eine Geschichte erzählt. Und er hat verschiedene Geschichten erzählt, wie es beschrieben wurde, dass Leute bereit sein sollen. Er hat von Dienern gesprochen, die auch mitten in der Nacht gekommen ist, die waren bereit und haben ihn gleich zu Tisch einladen können. Vor Wochen in der Bibelstunde habe ich gesagt, solche Texte haben mir lange Zeit wirklich große Angst gemacht, weil mitten in der Nacht wach und fit zu sein, das ist nicht mein Ding, kann ich ehrlich sagen. Also es gibt eine unabstreitbare Tatsache, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Und wenn ich den nicht kriege, wird es ja noch schlimmer. Aber was Jesus damit meint, ist, dass wir in unserem Herzen bereit sein müssen, dass wenn er kommt, dass wir nicht sagen brauchen, vielleicht sollte ich mein Verhalten ein bisschen verändern, dass das für dich passt. Sondern dass wir so leben, dass wir in der Gemeinschaft und in der Beziehung mit ihm leben, dass das eine Auswirkung hat auf allem, was wir tun. Und so können wir jederzeit bereit sein. Denn wir wissen nicht, wann er wiederkommt, beziehungsweise wissen wir natürlich nicht, wenn unser eigenes Leben zu Ende sein kann. Und Jesus hat mehrere Gleichnisse dazu erzählt, dass wir bereit sein sollen. Unmittelbar vor diesem Text hat er das Gleichnis von dem anvertrauten Geld erzählt, wie drei verschiedene Diener drei verschiedene Summen anvertraut bekommen haben. Sie sollten diese Gelder anlegen, sie sollten mit ihnen arbeiten, bis der Herr wiederkommt. Und als der Herr wiedergekommen ist, haben zwei davon sagen können, hier, das, was du mir anvertraut hast, das hat sich vermehrt. Und der eine hat gesagt, ich wusste, das könnte schief gehen, ich habe es verbuddelt. Hier hast du dein Geld wieder. Und er sagt, was ist das für eine Untreue, wenn du das, was du anvertraut bekommen hast, verbuddelst und nichts damit machst. Keiner hat etwas davon. Und dann kommt Jesus zu dieser Erzählung. Wie gesagt, unmittelbar, bevor er selber gekreuzigt wird. Es ist ihm ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur auf den heutigen Tag schauen und denken, ja, ich mache dies und jenes und lasse es mir heute gut gehen. Morgen muss ich wieder an die Arbeit, also mache ich mir keine Gedanken um das, was da noch kommt, sondern dass unser ganzes Leben eine Vorbereitung ist auf das, was noch kommt, auf das wir ihm mehr Ehre geben können. Nun, wenn wir den Text, den ich gerade vorhin gelesen habe, anschauen, dann scheint es Jesus in diesem bestimmten Fall direkt darum zu gehen, wie wir mit anderen, die an Jesus glauben, umgehen. Denn Jesus sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das war in Vers 40 von dem Text. In Matthäus 12 finden wir, wie Jesus deutlich sagt, also das ist eine Situation, wo seine leibliche Mutter und leibliche Brüder gekommen sind, die wollten mit ihm reden. Diese Nachricht wurde ins Haus hineingetragen und Jesus sagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwester? Das sind die, die den Willen Gottes tun. Und hat damit ganz deutlich gemacht, dass seine Jünger damit gemeint waren. Dass es nicht eben auf die leibliche Verwandtschaft zu beschränken war. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, dass sich das auf Christen beziehen würde. Tut dem überhaupt keinen Abbruch, dass wir allen Menschen gegenüber barmherzig sein sollen. Ich könnte verschiedenste Bibelverse, Bibelstellen, Altes wie Neues Testament aufzählen, die davon reden, dass wir Barmherzigkeit für alle Menschen haben sollen. Aber in dieser bestimmten Situation scheint Jesus verstärkt von unseren Mitchristen zu reden. Dass wir einander gegenüber nicht hartherzig sein dürfen. Dass wir einander gegenüber, also barmherzig, gastfreundlich und ja, treu sein sollen. Und Jesu Worte hier passen genau in den Aufruf zur Barmherzigkeit, die wir auch sonst überall in der Bibel finden. Im Alten Testament finden wir mehrfach die Rede davon, die Armen und die benachteiligten Menschen sind besonders zu schützen. Dass Gott eine besondere Liebe hat für diese Menschen, die benachteiligt sind. Witwen, Waisen, armen Menschen. Und Menschen, die diese Menschen ausnutzen, die können Gottes Gericht wohl erwarten. Im Neuen Testament hat Jesus ganz harte Worte gehabt für die, die keine Barmherzigkeit gezeigt haben. In Lukas 16 finden wir ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Wir kennen das meist als das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. In diesem Gleichnis geht es darum, dass ein Mann also so Bill Gates-mäßig reich war. Also richtig lebte, hatte Geld ohne Ende, lebte in Saus und Braus. Übrigens, ich will Bill Gates damit nicht schlecht reden. Der Mann hat schon über die Hälfte seines Vermögens weggegeben und setzt sich für andere Menschen sehr ein. Das sollte nicht Bill Gates schlecht machen. Es geht nur darum, dass dieser reiche Mann in diesem Gleichnis extrem viel Geld hatte. Lebte total im Saus und Braus. Der arme Lazarus lebte vor seinem Tor, außerhalb seiner Mauer. Jedes Mal, wenn er sein Grundstück verlassen hat oder zurückgekommen ist, hatte den Lazarus gesehen und es juckte ihn nicht. Das hat diesem reichen Mann nicht interessiert, wie es diesem armen Lazarus geht. Und es heißt es, Lazarus, er musste mit den Hunden kämpfen, um den Abfall von dem Tisch von dem reichen Mann etwas zu essen zu bekommen. Und dass er krank war und dass es den reichen Mann nicht interessiert hat. Beide sind dann gestorben. Und Jesus sagt, dass Lazarus in Abrahams Schoß gekommen ist. Ein Bild dafür, dass er diese Verheißung, die Abraham bekommen hat, auch bekommen hat. Dass er da in Gottes Gegenwart gekommen ist. Und dass der reiche Mann in die Hölle gekommen ist, wurde vom Feuer gequält. Und es wird weiter erzählt, der reiche Mann guckt hoch und sieht Lazarus bei Abraham und sagt zu Abraham, Abraham, schick den Lazarus hier runter, ich werde gequält von diesem Feuer, schick ihn hier runter mit ein bisschen Wasser an seine Fingerspitze, dass er meine Zunge kühlt. Und Abraham sagt, geht nicht. Es ist eine unüberwindbare Kluft zwischen uns. Da kann keiner hin oder her. Dann sagt der reiche Mann, aber schick den Lazarus zumindest zu meinem Vater und zu meinen Brüdern, um sie zu warnen, was hier kommt. Er hat gesagt, warum denn? Die haben doch Mose und die Propheten. Nein, 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 den werden sie nicht glauben. Aber wenn einer von den Toten zurückkommt, den werden sie glauben. Nein, sagt Abraham, wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, werden sie auch keinem glauben, der von den Toten zurückkommt. Wir wissen genau, was Jesus da aufbauen wollte. Aber es sind verschiedene Dinge an diesem Gleichnis, die wirklich wichtig sind. Es ist ein Gleichnis, dürfen wir nicht als Tatsachenerzählung verstehen. Aber Jesus wollte durchaus deutlich machen, Menschen, die keine Barmherzigkeit zeigen, dürfen auch keine erwarten. Mit dieser Geschichte können wir aber auch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was wir in unserem Text finden. In unserem Text, Matthäus 25, in den Versen 41 und 46, wird von dieser ewigen Strafe, von diesem unauslöschlichen Feuer gesprochen. Seien wir ehrlich, über sowas reden wir nicht gern. Ich will ehrlich sein mit euch, über sowas rede ich nicht gern. Weil es ist kein schönes Thema. Es ist nicht das, womit man, ja, es ist schon gar nicht das, womit man Applaus erwarten kann. Wir würden das Thema Hölle am liebsten abschaffen. Es sind nicht wenige Leute in unserer Zeit, die versuchen, genau das zu tun. Ich will ehrlich sein, ich würde es am liebsten abschaffen. Das Problem dabei ist, es steht mir nicht zu. Jesus hat klar und deutlich davon gesprochen. Und wenn ich versuche, das zu verschweigen oder gar abzuschaffen, dann habe ich an ihn versündigt. Ich kann mich nicht über Gottes Wort stellen. Und es ist ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Eine Haltung zu diesem Thema, die einiges an Beliebtheit gewinnt, ist, dass es zwar durchaus eine Hölle gibt, aber dass die Menschen, die in der Hölle sind, noch die Möglichkeit haben werden, sich zu Jesus zu bekehren. Praktisch, dass sie in der Hölle merken werden, wie schlecht es ihnen geht, dass der Himmel so viel besser wäre. Sie können sich zu Gott bekehren und aus der Hölle rauskommen. Das bietet die Möglichkeit, dass die Hölle nach und nach entleert wird. Das bietet die Möglichkeit, dass wir das, was Jesus sehr deutlich über die Hölle sagt, also wahrnehmen können, aber dass wir die Abschaffung dessen dennoch mit einräumen können. Ich habe diese These von einer kirchlichen Mitarbeiterin neulich mal ausdrücklich so gehört. Also diese Person hat gesagt, dass die Leute in der Hölle werden merken, dass es bei Gott doch viel schöner ist und sie werden sich zu ihm bekehren und die werden dann aus der Hölle rauskommen. Ich habe ihr dann gesagt, weißt du, genau das glaube ich nicht, weil wir damit die Hartherzigkeit, die manchen Menschen haben können, weit unterschätzen. Kennst du auch hartherzige Menschen? Die Geschichte zeigt uns viele Beispiele davon. Ich schätze, wir kennen alle Menschen, von wem wir sagen würden, ziemlich harte Nüsse, sehr hartes Herz. Und ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass selbst wenn es diese Möglichkeit gäbe, die die Bibel uns nicht bezeugt, aber selbst wenn es diese Möglichkeit gäbe, dass es viele Menschen geben würden, die sagen würden, nein, ich schmore lieber in der Hölle, als zu Gott zu gehören. Nun, wir können diesen Menschen diese Einstellung nicht abnehmen. Aber wir müssen erkennen, die Bibel sagt uns nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt ein, zwei Verse, die man so auslegen könnte, dass es eventuell nach dem Tod noch eine Möglichkeit geben würde. Aber das ist auf keinen Fall genug, dass man da eine Theologie darauf aufbauen kann. Es wäre eine unverantwortliche Umgang mit Gottes Wort. Aber kommen wir kurz auf dieses Gleichnis von dem reichen Mann und Lazarus zurück. Ist dir irgendwas aufgefallen, was mit diesem Mann war? Er sagt zu Abraham, Abraham, schick den Lazarus hier runter, um meine Zunge zu kühlen. Schick den Lazarus zu meiner Familie, um sie zu warnen. Dieser Mann sitzt buchstäblich in der Hölle und denkt, er steht immer noch über Lazarus. Er bittet sich nicht ein, dass er über Abraham stehen würde. Er schickt Bitten an Abraham. Er erkennt es an, dass der Abraham über ihn steht. Aber der Lazarus, das ist nur so ein kleiner Mann, der nie was aus seinem Leben gemacht hat. Der kann doch meinen Botendienst jetzt noch machen. Ist ein Bild von Hartherzigkeit. Eine Hartherzigkeit, die denkt, dass sie über allem steht. Dass sein Geld noch was zählen würde. Dass das, was er in seinem Leben, was er für positiv hält, ihn da noch irgendwelche Pluspunkte geben müsste über diesen Lazarus, der nichts geschafft hat. Es ist eine Überheblichkeit und eine Hartherzigkeit, die kaum zu übertreffen ist. Wieder ist mir klar, das ist ein Gleichnis. Aber ich denke, wir können erkennen, dieses Bild von den Menschen ist durchaus realistisch. Und Jesu Aufforderung an uns durch diesen Text ist, lass dein Herz nicht verhärten. Oh, wie oft hören wir das? Durch die gesamte Bibel, Altes wie Neues Testament. Lass dein Herz nicht verhärten. Das ist Gottes Aufruf an jeden Einzelnen von uns. Wie geht man damit um? Wie macht man das? Also zu einem Text ist es interessant zu merken, dass wenn Jesus zu diesen Menschen sagt, komm in eure Auszeichen, also komm in das Himmelreich, weil, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr das und das getan. Und die alle, die waren verwundert. Die wussten gar nicht, dass sie das getan hätten. Das war für sie eine Überraschung. Sie hatten es nicht auskalkuliert. Okay, nur noch ein, zweimal jemandem etwas Barmherziges tun, dann komme ich in das Himmelreich. Sondern es war, wie sie gelebt haben. Dass sie Gastfreundschaft gezeigt haben. Dass sie sich um Menschen in Not gekümmert haben. Und die Menschen, die das alles nicht getan haben, die waren auch überrascht. Und man fragt sich, ob die nicht gedacht haben, Mensch, also hätte ich gewusst, dass mir noch 3 Stück fehlen, dann hätte ich das noch gemacht. Es geht nicht darum, wie oft man das aufzählen kann, was für eine Liste man da vorweisen kann, hier, das habe ich getan. Sondern es geht darum, was für ein Herz in uns ist, wie wir leben, wie wir denken, wie wir anderen Menschen begegnen. Was ist uns wichtig? Jesus warnt uns vor Egoismus. Jesus warnt uns davor, unser Leben auf uns selbst ausgerichtet zu leben und fordert uns auf, unser Leben auf ihn ausgerichtet zu leben. Und wenn wir unser Leben auf ihn ausgerichtet leben, werden wir die Menschen um uns herum mit ganz anderen Augen sehen. Bewahrt eure Herzen davor, dass sie hart werden. Bewahrt eure Herzen davor, dass die Nöte der Menschen um dich herum dich am Ende nicht mehr interessieren. Nun gut, ich habe zum Beginn gesagt, würde nur bestimmte Elemente, bestimmte Aspekte von diesen Fragen ansprechen können. Und ich weiß, ich habe wahrscheinlich noch 1000 Fragen aufgeworfen in verschiedensten Köpfen. Ihr könnt die mir alle entgegenschleudern nach der Predigt, völlig okay. Das am besten aufschreiben, das macht es einfacher, dass ich sie mir merke und irgendwann darauf antworte ein bisschen. Aber hören wir Jesu Worte, es zählt, es macht einen Unterschied, wie du lebst. Es macht einen ewigen Unterschied. Und der König wird zum Gericht sitzen. Und es heißt lange nicht, nur wenn du genug Gutes tust, dann wirst du in den Himmel kommen. Darum ging es Jesus nicht. Es ging ihm darum, in welchem Zustand ist unser Herz. Wenn unser Herz ihm gehört, dann sind wir davor bewahrt, dass unser Herz hart wird. Aber wir müssen immer wieder schauen. Jesus, wen möchtest du durch mich segnen? Wie möchtest du mich gebrauchen, um ein Segen zu sein, dass unser Herz weich ist? Ich glaube, ich kann ganz gut mit unserer Jahreslosung schließen. Ich habe das auch auf einer Folie hier. Aus Hesekiel 36, Vers 26, da heißt es: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Selbst wenn dein Herz jetzt hart sein soll, es ist nicht zu spät. Wende dich an deinen Gott. Bitte ihn um Vergebung. Und jeder einzelne von uns muss einfach immer wieder schauen, was ist der Zustand meines Herzens? Wem gehöre ich? Was ist mir wirklich am wichtigsten? Und dass wir seine Nähe suchen, dass wir seinen Geist in uns wirken lassen, dass wir verändert werden. Es macht einen Unterschied, wie du lebst. Es macht einen Unterschied, wie du mit anderen Menschen umgehst. Ja, es macht einen Unterschied, ob du morgen an der Arbeit dem Kollegen oder in der Schule den Mitschüler ein Arschloch nennst. Das macht dein Herz hart. Und das macht ihr Herz kaputt. Es macht einen Unterschied, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das sollten wir niemals aus den Augen verlieren. Wir sollten unser Herzen immer wieder neu zu ihm wenden. Und er wird seine Verheißung erfüllen. Er wird sein Teil tun, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Es gibt eine gute Nachricht. Er gibt uns ein fleischendes Herz. Er nimmt unsere Hartherzigkeit weg. Jesus ist nicht gestorben, um es schwerer zu machen, für uns in den Himmel zu kommen. Es ging ihm darum, dass wir da reinkommen können, dass wir zu dem Vater kommen können. Aber wir müssen verstehen, dass das eine Veränderung in unserem Leben bedeuten wird, eine Erneuerung. Und er möchte das in deinem Leben vorantreiben. Nimm die Hoffnung, die er dir gibt, und schenk diese Hoffnung weiter. Amen.